Gut, starten jetzt mit der Predigt. Wenn ihr noch Fragen zu mir habt oder so etwas, ihr könnt mich gerne im Nachgang noch ansprechen. Gnade sei mit uns und Friede mit von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Das Predigtthema heute ist kleine Kraft, große Treue von Jesus geliebt. Ich muss sagen, als ich über euch nachgedacht habe, und das ist, Matthias hatte mich schon vor längerer Zeit angesprochen, hier einmal zu dienen, habe ich lange über euch nachgedacht und mich gefragt, was soll dran sein, was ist gut? Und dann ist mir irgendwann, ich gucke sehr viel, muss ich sagen, sehr viele Predigten auch online, und dann ist mir eine Predigt aufgefallen über einen Predigttext, und da habe ich gedacht, ja, das ist es. Das ist das Thema, was mich bewegt, was auch für die Gemeinde Fürstenwalde wichtig ist, auch zukünftig wichtig ist, das für alle Gemeinden wichtig ist. Heute geht es nämlich um einen Brief, den Jesus selbst aus dem Himmel diktiert hat. Und das finde ich eine ganz erstaunliche Sache. Jesus hat 7 Briefe in Auftrag gegeben. Wir lesen sie alle in der Offenbarung. Und hat sie den ersten urchristlichen Gemeinden übermittelt. Johannes war damals der Apostel, der auf der Insel Patmos ausgesetzt worden war und dort sein Dasein fristen musste. Und Jesus hat ihm diese Briefe diktiert. Und Johannes sah 7 Leuchter. Und Jesus ging durch diese Leuchter hindurch und erklärte dann später dem Johannes, diese 7 Leuchter, das sind Gemeinden. Und das finde ich ein tolles Bild. Und mit diesen Briefen ist aber auch etwas anderes einhergegangen. Jesus fing an, diese Gemeinden zu beurteilen. Die einen Gemeinden lobte er, die anderen lobte und tadelte er, und manche Gemeinden tadelte er nur. Jesus geliebt. Und ich möchte vorlesen aus Offenbarung Kapitel 3, Verse 7 bis 13. Zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dieser kleine letzte Satz, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, ist ein wichtiger Satz und macht sehr deutlich, dass diese 7 Briefe, die aus dem Himmel von Jesus diktiert worden sind, beabsichtigt waren, auch bis in die heutige Zeit ihre Gültigkeit zu bewahren. Diese Briefe und deren Inhalt gelten auch für Christen bis in die heutige Zeit hinein. Und sie sind ein Spiegel für uns, wo wir hineinschauen dürfen und erkennen dürfen, was Jesus möchte. Wir können erkennen, was Jesus lobt. Was findet er gut? Was ist unabdingbar für ihn? Was ist gefährlich? Was ist schlecht? Was ist sündig? Was muss ausgeräumt werden? Was muss korrigiert und verändert werden? Und hätten die Gemeinden im Laufe der Kirchengeschichte, davon bin ich ganz fest überzeugt, darauf geachtet, was der Geist sagt, dann hätten wir heute keine toten Kirchen mehr. Und wir hätten keine so massive moralische Verwirrung in unserer Gesellschaft wie heute. Und wir hätten ganz sicher auch keine Spaltung in den verschiedensten Denominationen und auch in den Kämpfen zwischen den Kirchen. Und wir hätten vor allen Dingen keinen so massiven Abfall vom Glauben, wie wir ihn heute erleben. Philadelphia. An diese Gemeinde ging der Brief. Und das Besondere an Philadelphia war tatsächlich, dass sie im Laufe der Geschichte, dass diese Stadt die letzte christliche Bastion war, bis ins 14. Jahrhundert hinein, blieb diese Stadt trotz aller Eroberungskriege, und diese Stadt gibt es heute noch im Westen der Türkei, blieb diese Stadt vom Islam verschont. Es blieb eine christliche Stadt. Jesus hat sein Wort gehalten. Jesus wendet sich an diese Gemeinde und stellt sie vor als erstes und sagt: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Jesus stellt sich dieser Gemeinde nun mal zuallererst einmal als der Heilige vor und der Wahrhaftige. Und damit beansprucht Jesus Gottheit für sich. Eindeutig Gottheit. Denn der Heilige ist immer Gott. Keiner sonst. Und da er der Heilige ist, ist er nicht nur Gott, sondern auch der Wahrhaftige. Er ist die Wahrheit in Person. Jesus kann nicht lügen. Niemals. Und als der Treue und Wahrhaftige bildet er den Kontrast, von dem er hier schreibt, was er diktiert hat. Sie sagen, sie sind Juden und sind es nicht. Jesus kann nicht lügen. Er ist gänzlich der Vertrauenswürdige. Ihm können wir immer zu 100% vertrauen. Und er hat den Schlüssel Davids. Und er tut auf und niemand kann mehr zuschließen. Und dort, wo Jesus zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Er hat die königliche Schlüsselgewalt. David war damals einer der drei großen Könige Israels. Und was David erlaubt hatte, war erlaubt. Und was David verboten hatte, war verboten. Und Jesus hat die königliche Schlüsselgewalt und ist der König aller Könige. Keiner kann an ihm vorbei. Er ist der absolute eingeschränkter Herrscher der Welt. Bereits in Offenbarung 1 sagte Jesus: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Nicht der Satan. Jesus hat sie ihm weggenommen. Die Schlüsselgewalt über Hölle und Tod liegt in der Hand unseres Herrn Jesus. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung am Kreuz von Golgatha ist er der absolute Herrscher geworden. Alles ist ihm unterworfen. Niemand kann das Tor des Lebens öffnen. Nur er allein. Nicht die Politik kann das leisten, uns Leben schenken oder gar Leben verlängern und den Eingang in das Himmelreich gewährleisten. Nicht die Wissenschaft, nicht die Medizin, nicht die Philosophie, nicht die Theologie, nicht die Wirtschaft und schon gar nicht das Geld. Und auch nicht Religion. Nur Jesus. Er hat den Schlüssel Davids. Er schließt auf und dann ist offen und kann nicht mehr verschlossen werden. Er schließt zu und niemand kann mehr aufmachen. Und das war für die Gemeinde in Philadelphia sicherlich ein riesiger Trost gewesen, dieses zu wissen. Diese Gemeinde ist nämlich klein. Wir lesen, sie hat eine kleine Kraft. Aber sie vertrauen dem richtigen König. Dem, der die Schlüsselgewalt hat. Und es ist gut, den zu kennen und dem zu vertrauen, der Türen öffnen kann. Jesus lobt diese Gemeinde ausdrücklich. Es ist eine vorbildliche Gemeinde. Sie wird im Gegensatz zu anderen überhaupt nicht getadelt. Jesus sagt dieser Gemeinde, ich kenne deine Werke. Das sagt übrigens jeder Gemeinde. Ich kenne dich ganz genau. Ich kenne deine Theologie, ich kenne deinen Glauben, ich kenne deine Organisation, deine Dienste, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Und das ist die Begründung, warum Jesus diese Tür geöffnet hat. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Diese Gemeinde in Philadelphia ist uns ein Riesenvorbild. Und wir sollten genau hinhören, was Jesus hier lobt. Sie zeichnen sich nämlich durch zwei ganz, ganz wesentliche Merkmale aus. Sie hat eine kleine Kraft und eine große Treue. Unter den 7 Gemeinden, an die Jesus Brief aus dem Himmel richtet, gibt es nur 2, die wirklich nur Lob erfahren haben. Das ist einmal Smyrna und Philadelphia. Beide Gemeinden werden hart verfolgt, werden bedrängt. Diese Gemeinden sind auch nicht reich, klein. Aber erstaunlicherweise erfahren die scheinbar aus menschlicher Sicht großen Gemeinden wie Ephesus, Laodicea durchaus Tadel. Einige von diesen Gemeinden erhalten nur Tadel, gar kein Lob. Philadelphia ist wahrscheinlich zahlenmäßig klein. Die Gemeinde hat vielleicht keine große Finanzkraft, keinen großen gesellschaftlichen Einfluss. Sie steht irgendwo am Rande. Aber vielleicht haben sogar die Gemeinden um sie herum, wie Ephesus, Laodicea, auf diese Gemeinden heruntergeschaut. Laodicea war sogar so selbstzufrieden, dass die Christen dort dachten, die anderen müssten von ihnen lernen. Sie sagten von sich, ich bin reich, habe genug, brauche nichts. Das war das Selbstbildnis. Dabei war die Realität eine ganz andere, eine wirklich ganz andere. Die anderen Gemeinden hätten durchaus etwas von Philadelphia lernen können. Und auch heute, wir Christen im 21. Jahrhundert, sollten von der Gemeinde in Philadelphia einiges mitnehmen. Wertvolle Dinge können wir davon lernen. Obwohl die Gemeinde klein an Kraft war, hat sie das Wort Jesu bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Und aus dieser Wertschätzung unseres Herrn Jesus, aus seinem Lob können wir lernen, worauf es dem Herrn Jesus wirklich ankommt. Diese 2 Dinge zeichnen eine lebendige Gemeinde aus. Das ist es, was das Christentum überhaupt erst ausmacht. Auf diese 2 Dinge kommt es an, um von Jesus eine gute Note zu erhalten, eine gute Bewertung zu bekommen. Und wollen wir das nicht? Als Gemeinde der evangelischen Freikirche in Eisenhüttenstadt, wir in Fürstenwalde natürlich auch, wollen wir nicht eine gute Bewertung haben? Dann sollten wir jetzt genau hinhören, worauf es ankommt. Der erste Punkt war, Philadelphia hat das Wort Jesu bewahrt. Diese Treue einer Gemeinde zum Wort Gottes ist die Grundlage allen. Das Wort Gottes, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, ist das unersetzliche Fundament, auf dem alles steht. Und wenn das bröckelt, wenn dort etwas fehlt, wenn wir dort Abstriche machen, dann ist eine Katastrophe vorprogrammiert. Dieses Wort, dieses, was so unerschütterlich ist, wir lesen dazu, und dazu hat sogar Paulus etwas gesagt in Epheser 3, 20 und 21. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Doch der Grundstein, andere Übersetzungen sagen, der Eckstein, der diese Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Einige der sieben Gemeinden, an die Jesus ein Schreiben richtete, haben Kompromisse gemacht, sind Kompromisse eingegangen. Und am anderen, eine Gemeinde hat an diese falsche Lehre der Nikolaiten geglaubt. Das war ein kleiner Bereich, wo sexuelle Freizügigkeit gelehrt wurde. Gleichzeitig hat die Gemeinde auch ein wenig dem Götzendienst hinterher gehechelt. Eine andere Gemeinde hatte sich an die Lehre der Isabel gehalten. Und alle Gemeinden standen in der Gefahr, dass sie kaputt gehen. Sie wurden vergiftet von innen heraus. Der Satan schlief damals schon nicht und er schläft erst recht heute nicht. Es gab zum Beispiel auch Verfolgung durch den römischen Staat damals. Und alle verlangten damals, und jetzt kommt der Sprung in unsere heutige Zeit, genauso wie heute, da hat sich nichts verändert in all den Jahrtausenden. Nur eines von uns waren lebendigen Christen, dass wir Gemeinden nicht so starr an dem lebendigen Wort Gottes festhalten. Man verlangt von uns, dass wir bereit sind, Kompromisse einzugehen, Abstriche vorzunehmen, dass die Lehre, dass die Pastoren, die Gläubigen dieser Gemeinden Kompromisse mit dem Zeitgeist machen, sich an die Welt anpassen. Dass wir nicht so fundamentalistisch, so sagt man es heute, an dem Wort Gottes festhalten. Nun, die Gefahr ist heute vermutlich noch größer geworden als damals, weil sie allgegenwärtig ist. Durch das Internet sind wir ständig diesen Dingen ausgesetzt. Die Verführung der Christenheit hat in einem massiven Maß zugenommen, dass man sich das fast nicht mehr vorstellen kann. Ganz große Bereiche sind Sexualität, in der ganz stark auf uns eingewirkt wird, in den verschiedensten Formen. Ihr erlebt das jeden Tag, was heute alles gelehrt wird, was wichtig ist. Man kniet vor der Regenbogenfahne nieder. Aber auch im Bereich der Theologie ist viel passiert. Ich möchte euch einen Artikel vorlesen aus der Welt, der ein bisschen älter ist, aber nichts an Aktualität verloren hat. Unlängst, also einige dieser handelnden Personen sind schon nicht mehr im Amt, aber die Nachfolger nicht besser. Unlängst hat es der ehemalige Bonner Superintendent Burkhard Müller in einer Radioandacht des Westdeutschen Rundfunks gesagt. Ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. In Hamburg predigte Propst Horst Gorski vor einigen Jahren am Karfreitag, der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. In Nürnberg kritisierte der Pfarrer Klaus Peters seit langem die These vom Opfertod und bekräftigte, die Botschaft Jesu war unabhängig von seiner Kreuzigung und daher glaube ich nicht, dass das Kreuz eine Heilsbedeutung hat. Der EKD-Ratsvorsitzende, ehemalige Bischof Huber, hat in seinem Buch ähnliche Gedanken geäußert. Jesu Kreuztod ist nicht zwangsläufig geschuldete Sühneleistung zur Besänftigung eines zornigen Gottes, sondern eine aus Freiheit um der Liebe Gottes vollzogene Selbsthingabe. Nikolaus Schneider, Präses der großen rheinischen Landeskirche, glaubt nicht, dass Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen hat. Ich höre mal mit den Zitaten auf. Der Druck auf das Evangelium hat zugenommen und der Druck, diesem abzusagen, Kompromisse einzugehen, wird immer massiver. Nun, die Gemeinde in Philadelphia war uns ein Vorbild. Sie hat nicht nachgegeben. Sie ist unter Druck standhaft geblieben. Der zweite Grund, worauf es Jesus ankommt, Jesus sagt, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist der zweite wesentliche Punkt. Du hast an meinem Wort festgehalten und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Jesus Christus war ein rotes Tuch für den Kaiser damals. Die ganze Region stand ja noch unter römischem Einfluss. Es gab einen Kaiserkult. Der Kaiser wollte damals als Herr und Kyrios angebetet werden, verehrt werden. Und die Christen sollten da mitmachen. Man war auch bereit, ihnen einen Kompromiss anzugeben. Sie sagten, sie können ja ruhig ihren Jesus anbeten, aber auch den Kaiser. Aber die Gemeinde in Philadelphia ging hier keinen Kompromiss ein. Du hast mich, sagt Jesus, meinen Namen, das bedeutet mich als Person, das, was mich ausmacht. Du hast mich nicht verleugnet. Treue zum Evangelium und Treue zu Jesus kann man nicht voneinander trennen. Auch wenn das immer wieder versucht wird und man das uns auch so einreden möchte. Nein, das sind zwei Seiten einer Münze. Und wenn an der Münze eine Seite abgetragen wird, dann ist die Münze wertlos. Das gehört zusammen. Das sind die zwei wichtigsten, die zwei wesentlichsten Dinge, auf die es den Herrn Jesus ankommt, in seiner Gemeinde. Der Herr Jesus bewertet uns als Gemeinde nicht nach unserem Kirchengebäude. Wir wissen gar nicht, ob die in Philadelphia überhaupt eins hatten. Und er bewertet uns schon gar nicht, ob wir ein ausgefeiltes Programm zum Gottesdienst haben, ob wir ein perfektes musikalisches Angebot haben, ob wir eine fantastische Nachsorge haben, ob wir eine tolle Liturgie haben, das beste Freizeitangebot. Jesus sucht hier in der evangelischen freikirchlichen Gemeinde in Eisenhüttenstadt, dass ihr sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Darauf kommt es an, nur darauf. Auch bei mir ganz persönlich, in meinem Leben. Ich könnte euch so viel davon erzählen, was wir erlebt haben, aber dafür reicht jetzt die Zeit nicht. Aber Jesus möchte nichts anderes, als dass du sein Wort in die Hand nimmst, es liest, es dich verinnerlichst, ein Teil von dir werden lässt und dass du an ihn glaubst und ihn nicht verleugnest. Das heißt, dass du auch seinen Namen bekennst, dort, wo du arbeitest, wo du lebst, zu Hause. Das ist nicht immer einfach, das weiß ich. Aber Christsein ist keine kirchliche Tradition. Das ist nicht bloß Liturgie, sondern eine persönliche Beziehung zwischen zwei Personen, zwischen Jesus Christus, unserem Gott und mir persönlich. Die Gemeinde wird aufgrund ihrer Treue belohnt von Jesus. Jesus sagt nämlich, ich habe dir eine Tür geöffnet, obwohl die Gemeinde ja nur zahlenmäßig klein war. Eine kleine Kraft hat, wie wir gelesen haben, vielleicht ganz wenig Einfluss hatte in der Gesellschaft, hat Jesus gesagt, ich habe dir eine Tür geöffnet. Er hat ihnen eine Möglichkeit zum Wirken und zum Evangelisieren für Missionen gegeben. Liebe Geschwister, es ist nicht entscheidend, ob wir groß oder klein sind als Gemeinde, ob wir finanzstark oder finanzschwach sind, ob wir in einer Metropole leben oder eher in einer kleineren Stadt. Entscheidend ist, dass der Herr Jesus uns die Türen öffnet und uns gebrauchen kann, damit wir Werkzeuge für ihn sein können, damit wir dienen und wirken können. Es geht darum, Möglichkeiten für Evangelisation und Mission zu finden, dass wir als Gemeinde Licht sein können, dass wir der Leuchter sein können für andere. Dafür sind wir in der Welt, dass wir Licht sind für die Welt. Und die Tür dafür kann nur Jesus öffnen. Darauf kommt es an. Auch unter Druck. Und Paulus hat das selbst immer wieder erlebt. Wir wissen, dass Paulus oft gefangen genommen wurde. Er wurde unzählige Male gegeißelt. Das heißt, man hat ihm 39 Mal mit der Rute mächtig gefoltert, würde ich sagen. Man hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Er musste oft leiden. Aber Jesus öffnete immer wieder Türen. Wir können im 1. Korintherbrief lesen, dass er selbst feststellte, völlig erstaunt, mir ist eine große Tür aufgetan zu reichem Wirken. Jesus öffnet die Türen. Aber natürlich gibt es auch viele Widersacher. Die kommen sofort, wenn Jesus Türen aufmacht. Die finden sich sofort ein. Aber die Tür, die Jesus öffnet, kann niemand mehr schließen. Die können sich vielleicht da mal reinstellen, aber dann bitten wir Jesus, an die Tür zu gehen und dann bleibt sie frei. Denn er hat uns zugesagt, niemand wird diese Tür schließen. Ja, du hast eine kleine Kraft. Du hast vielleicht ganz wenig Einfluss. Du stehst unter Druck. Aber diese Tür wird niemand schließen. Das ist das Versprechen Jesu. Eine Belohnung von mir für Treue. Das sagt Jesus. Wisst ihr, wenn ich das Evangelium so lese und auch diese Worte von der Offenbarung, dann glaube ich, dass Jesus schon Belohnungen verteilt, auch nach Treuekriterien. Denn die Neue Genfer Übersetzung sagt diesen Bibel- oder diesen Predigttext, übersetzt ihn so, du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand schließen kann. Es ist eine Anerkennung und Belohnung für die Treue von unserem Herrn Jesus. Wir wissen nicht genau, welche Türen in Philadelphia geöffnet wurden, aber es war sicherlich eine große Ermutigung für die Gemeinde, diese Tür zu sehen und durch diese zu gehen. Wenn der Herr Türen für eine Gemeinde öffnet, dann öffnet er sie, auch für mich persönlich. Und gibt mir Gelegenheit, Dinge zu tun, zu wirken und Einfluss zu nehmen, dort, wo Jesus es möchte. Einerseits ist die Belohnung für diese treue Gemeinde die geöffnete Tür und andererseits hat Jesus noch eine weitere hineingesprochen. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Er sagte, im Vers 9, siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Jesus macht dieser Gemeinde in Philadelphia eine unglaubliche Verheißung. Einige ihrer Feinde aus dem religiösen Lager werden umkehren, zu ihnen kommen, zu ihren Füßen niederfallen und anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Dass Jesus Christus der Herr Israels ist. Das war undenkbar für die Juden, für die gläubigen Juden, die traditionell gläubigen Juden. Und wir kennen so eine ähnliche Geschichte schon. Saulus von Tarsus war ein Verfolger der Gemeinde Christi. Und er begegnete Jesus und fiel vor Jesus nieder und nachher auch vor seinen Brüdern und bekannte, Jesus Christus ist der Herr. Und die Gemeinden drumherum konnten das gar nicht fassen, was da passierte. Sie trauten dem Frieden nicht, sie trauten dem Saulus schon gar nicht, weil sie wussten, wie hart er war. Aber es sprach sich rum. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans. Ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Die religiösen Juden in Philadelphia hatten wahrscheinlich einen größeren Einfluss, weil sie angepasst waren. Sie hatten sich vermutlich mit dem System arrangiert, was sie ja oft getan hatten, und hatten an Kaiserkult teilgenommen und an anderen Dingen. Sonst hätten sie diesen Einfluss, den sie hatten, nicht gehabt. Aber Jesus nennt diese scheinbar fromme Gesellschaft, Gemeinde, eine Gemeinschaft Satans, eine Synagoge Satans. Das ist ein hartes Urteil. Und dieses Urteil gilt sicherlich für bis in die heutige Zeit hinein und nicht nur für diese Gruppe. Aber es ist eine geistliche Realität. Das ist die Wirklichkeit. Man kann nicht zwei Herren dienen. Jede Religion, jede Kirche, die den wahren Gläubigen verfolgt und Jesus Christus nicht als Herrn anerkennt und Erlöser anerkennt, ist eine Einrichtung Satans. Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird in das Himmelreich kommen. Das hat Jesus selbst prophezeit. Heute kommen unsere Feinde der überzeugten Christen teilweise aus den eigenen Reihen. Und es muss eine unvorstellbare Anerkennung für diese Gemeinde in Philadelphia gewesen sein, als diese ehemaligen Gegner und Feinde aus der Synagoge sich beugten und Jesus anbeteten. Und er anerkannten, Jesus ist der Messias. Neben der geöffneten Tür, die niemand schließen kann, und dieser spektakulären Anerkennung der Feinde gibt es für die Gemeinde in Philadelphia noch eine weitere Belohnung, nämlich die Bewahrung vor der weltweiten Versuchung. In Vers 10, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Wir wissen nicht genau, wie das vonstatten gegangen ist. Aber einige Ausleger meinen, dass wahrscheinlich damit die Islamisierung dieser ganzen Region gemeint ist. Im 6. und 7. Jahrhundert ist ja der ganze Bereich Türkei und auch alles andere dort, Iran, Irak, alles, was dort zusammenhängt, islamisiert worden. Gewalttätig. Das war keine friedliche Islamisierung. Aber diese Gemeinde in Philadelphia hat Bewahrung erfahren. Es blieb eine christliche Stadt. Und das war sicherlich die erste Erfüllung dieser Prophetie. In dieser Stadt, die es übrigens heute noch gibt, aber anders heißt, die heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, Aleshir, gibt es auch heute noch eine christliche Gemeinde. Genau wie in Smyrna. Die beiden treuen Gemeinden. Aber eine Prophetie hat oft eine doppelte Bedeutung. Eine unmittelbare, die erfüllt ist, und eine, die für die Zukunft gilt. Und diese Verheißung gilt allen treuen Gemeinden der Endzeit. So verstehen das zumindest viele Ausleger. Dass es hier darum geht, weil das Wort von meiner Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Diese Versuchung kommt. Diese Versuchung ist im vollsten Umfang in Vorbereitung. Es geht um die Zeit der Herrschaft des Antichristen, um die sogenannte große Trübsal, der Endzeit, die über den ganzen Weltkreis kommen wird, über alle Menschen. Und Jesus sagt der treuen Gemeinde in Philadelphia, ich werde dich davor bewahren. Weil du das Wort des geduldigen Warten, sagt eine andere Übersetzung, auf mich bewahrt hast. Das geduldige Warten auf Jesus ist immer das Geheimnis. Es geht immer, auch im Christsein, um das geduldige Warten. Glauben heißt geduldig warten auch. Warten, bis Gott mein Gebet erhört, seine Verheißung erfüllt. Zu warten, bis Gott mir meine Krankheit von mir nimmt. Warten, bis meine Arbeitslosigkeit beendet ist. Warten, bis meine finanzielle Not beendet ist. Warten, bis Gott auch Menschen in mein Leben hineinlässt, die mich weiterbringen. Und letztendlich geht es auch um das Warten auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus. Die wahre und gläubige Gemeinde hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sie darauf gewartet hat, dass Jesus wiederkommt. Eine Gemeinde, die aufhört, darauf zu warten, dass Jesus wiederkommt, hat etwas Wesentliches aus den Augen verloren. Der Herr bestimmt den Zeitpunkt, wann er wiederkommt. Aber es gibt Gemeinden, die predigen das überhaupt nicht mehr, dass Jesus wiederkommt. die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, ist die große Trübsal der Endzeit. Sie wird hereinbrechen über die gottlose Welt als ein Gericht Gottes. Und sie wird 7 Jahre dauern, zeitlich befristet von Gott, begrenzt durch seine Gnade. Sie wird kommen. Vielleicht ist diese Zeit schon sehr bald. Es gibt viele, viele Dinge, die darauf hindeuten. Eine der wichtigsten Dinge, die überhaupt geschehen musste, ist das großartige Wunder, dass der Staat Israel wiedergeboren wurde. Das hatte Gott vorausgesagt. Das war unvorstellbar. Über Nacht ist Israel wiedergeboren worden. Auf einmal, am Morgen, stand der Staat Israel wie aus dem Nichts geboren wieder da. Dieses Zurückkommen aller Juden von Westen, Osten, Süden und Norden, das war eine der wesentlichen Voraussetzungen, zu wissen, dass wir am Ende der Zeit angelangt sind. Heute wissen wir noch viel mehr. Es geht um den globalen Abfall vom Glauben. Um das Wertesystem. Es geht darum, ein bargeldloses System einzuführen. All das ist in Vorbereitung. Es wird eine schreckliche Zeit sein. Eine so schreckliche Zeit, Jesus hat gesagt, das wird eine große Trübsal sein, wie vom Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Am Ende der Zeit, sagt Jesus, wird es so schlimm sein, wenn er nicht persönlich eingreifen würde, würden wir uns alle gegenseitig auslöschen. Aber hier steht, er bewahrt uns vor dieser Versuchung. Wie auch immer das geschehen wird, ich werde mich an keinen Spekulationen beteiligen. Es gibt viele Lehren. Ich weiß nur, Gott wird uns bewahren. Und das reicht mir. Und dann kommt zum Ende eine ermutigende Aufforderung. Ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Diese Gemeinde muss nichts ändern. Sie muss nicht Buße tun. Sie darf weitermachen, so wie es bisher. Mach so weiter, sagt Jesus. Halte fest, was du hast. Und was hatte die Gemeinde, was sie für Jesus so wertvoll machte? Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das halte fest, bis ich komme. Und bei der Krone geht es nicht um das ewige Leben, sondern um Lohn. Ein gewaltiger Lohn erwartet die treuen Christen. Die himmlische Belohnung wird dann erwähnt. Ab Vers 12. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel eines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinem Namen den neuen. Ich will auf ihn schreiben den Namen des Gottes. Gott bekennt sich zu uns. Wenn wir einmal bei ihm sind, bekennt er sich zu den Treuen. Was für eine Belohnung. Er wird zu ihnen stehen. Er wird ihnen ihren Namen öffentlich machen, so können wir es lesen. Und er wird sie für immer als seine Kinder, Söhne und Töchter kennzeichnen. Mit Macht und Autorität ausstatten. Darüber spricht dieses Bild. Und in Jesaja 56, die Verse 4 und 5, steht etwas ganz Erstaunliches. Hört, denn die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Erstaunlich. Jesus wird uns einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet wird, der besser ist als Söhne und Töchter. Und Kinder sind sicherlich das höchste Gut, was wir hier auf dieser Erde überhaupt geschenkt bekommen können. Aber Jesus wird uns einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Und dann kommt der Appell an uns: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn wir heute gehört haben, haben wir verstanden, worauf es Jesus ankommt. Dass wir sein Wort bewahren, seinen Namen nicht verleugnen. Wir haben auch verstanden, dass er die Türen zum Dienst öffnet, die niemand mehr schließen kann. Und wenn er sie öffnet, ist es unser Vorrecht und Verantwortung, sie zu nutzen. Durch diese Tür zu gehen und ihm zu dienen. Wir haben gehört und gelernt, Jesus bringt die Widersacher auf die Knie. Es ist seine Aufgabe, nicht unsere. Er führt die hartnäckigsten Feinde des Evangeliums zur Buße und auf die Knie. Und dann haben wir gelernt, er wird die treue Gemeinde von der größten Versuchung aller Zeiten bewahren. Und dann wissen wir, gibt es eine himmlische Belohnung. Es ist eine Belohnung, die größer und schöner ist, sogar als Söhne und Töchter. Und das ist ein Platz in der Stadt Gottes, der neuen Stadt Gottes, die einmal hierher kommen wird oder wo auch immer. Und er wird uns auszeichnen als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter. Ich glaube, mehr geht nicht. Ich glaube, und damit möchte ich schließen, Gott stellt sich zu uns. Egal, wie Umstände sind, egal, wie Gemeinden sind, ihr habt es gehört. Entscheidend ist, dass ihr Jesus vertraut. Dass ihr seinem Wort vertraut, euch als Gemeinde auf das Wort Gottes stellt. Und dieses Gefühl habe ich hier. Ich war begeistert von deinem Zeugnis, Paula. Das zeigt etwas, wenn Gott zu Menschen redet, Dinge verändert. Nichts ist unveränderlich. Jesus hat die Dinge in der Hand. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber Jesus ist der König der Könige, der Herr der Herrscharen. Und darauf können wir vertrauen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.